Aufgepasst, True Crime Fans. Am 8. Juni 2024 bringen Zeno, Shaggy und Lisa ein exklusiv für diesen Abend gestaltetes Sommer-Special ihres True Crime Podcasts Mörderische Heimat auf die Bühne. In der einzigartigen Open-Air-Atmosphäre des Museumshofes Fulda werden dabei zwei echte Kriminalfälle zum Thema Sommer, Urlaub und Reisen vorgestellt. Zwei Fälle aus fernen Ländern, in denen einige von uns vielleicht auch schon ihren Urlaub verbrachten. Denn nicht nur in Petersberg und Poppenhausen geschehen Verbrechen. Auch in Portugal, Phuket oder Polynesien. Dazu gibt es wie immer spannende Einblicke hinter die Kulissen des Erfolgspodcasts Made in Fulda. Tickets gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter kreuz.com.
Mörderische Heimat. Der Kriminalpodcast mit echten Fällen aus Fulda, Osthessen und der Rhön wird Ihnen präsentiert von der Stadt Fulda und Rhönsprodel. Der Genuss reiner Natur aus den Tiefen des Biosphärenreservats.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mörderische Heimat, eurem Podcast mit echten Kriminalfällen aus Fulda, Osthessen und der Rhön. Und wir befinden uns schon ziemlich am Ende von Staffel 6. Die Zeit vergeht wie im Flug, oder? Ja. Ich freue mich jedenfalls auf einen weiteren spannenden Fall. Mein Name ist Shaggy Schwarz.
Und mein Name ist Zeno Diegelmann. Auch ich heiße Sie und euch wieder herzlich willkommen. Und Shaggy, unsere Gruppe an Hörerinnen und Hörern, die wächst stetig. Ja, wieder viele Mails bekommen, einige Vorschläge für Fälle, über die wir mal berichten sollen. Und ich kann jetzt schon verraten, dass wir das auf jeden Fall auch machen werden. Wir hatten es bei unseren Live-Shows ja bereits angekündigt. Es wird auch eine Staffel 7 von Mörderischer Heimat noch geben. Und auch da werden wir einige Fälle vorstellen, von denen wir nie etwas erfahren hätten, wenn ihr uns nicht darauf gebracht hättet.
Ja, so ist es. Vielen Dank für die rege und aktive Teilnahme an diesem Podcast. Schreibt uns bitte weiter via Facebook und Instagram oder gebt uns Tipps für weitere spannende Fälle. Aber wir haben auch Feedback bekommen und da würde ich gerne mal eine Mail vorlesen.
Ja, gerne.
Die hat uns via Instagram erreicht. Die ist von Maxi. Weiß gar nicht, ob Maxi männlich oder weiblich ist oder was auch immer. Ist aber auch egal. Jedenfalls hat uns Maxi folgende Mail geschrieben. Hallo Shaggy und Zeno. Ich höre euren Podcast seit der ersten Stunde und finde es großartig, wie ihr die jeweiligen Fälle besprecht, unreißerisch zu sein. Ich arbeite des Öfteren in der Nachtschicht und da ist euer Podcast mittlerweile fester Bestandteil unserer Belegschaft geworden. Wir sind immer wieder verblüfft, was für krasse Taten in unserer Region schon begangen wurden oder teilweise noch ungelöst sind. Stichwort Cold Case Folge. Wird es nochmal eine Live-Show mit neuen Fällen geben? Ich war total begeistert von eurer ersten Show im Kreuz und würde mich sehr darüber freuen. Liebe Grüße auch an eure Stimme, Lisa. Liebe Grüße aus der Nachtschicht von Maxi.
Ach, das ist ja schön. Vielen Dank, Maxi. Und ja, es scheinen uns viele Hörer und Hörerinnen in ihren Arbeitsschichten zu hören. Ist mir auch schon aufgefallen. Ich weiß von Polizisten in der Nachtschicht und im weitesten Sinne im sozialdienstlichen Umfeld von Nachtschichten, wo wir da gerne gehört werden. Also liebe Grüße an alle, die uns jetzt vielleicht gerade zuhören und am Arbeiten sind. Und
danke, Maxi, für deine Mail. Momentan planen wir einige Dinge, die mit Mörderischer Heimat zu tun haben. Da geht es auch um die Live-Shows, aber auch um vieles andere. Die anderen Dinge werden wir zeitnah noch bekannt geben, aber die Live-Shows, die stehen ja schon, die sind terminiert und finden im Januar statt und darauf freuen wir uns sehr. Aber auf die anderen Dinge, da gehen wir noch nicht ein. Lasst euch überraschen. Sobald es etwas gibt, sagen wir euch natürlich als erstes Bescheid.
So sieht's aus. Also da haben wir einiges in unseren Hirngängen am Brüten, was wir da vorhaben. Mal gucken, was alles noch passiert, aber mit den Live-Shows, da freuen wir uns schon sehr drauf. Und das Ganze, wie ihr schon am Anfang gehört habt, gibt es dann im Januar. Okay, Shaggy, dann kommen wir jetzt zu unserem heutigen Fall. Denn das ist auch ein Fall, den wir bereits bei unseren Live-Shows besprochen haben, in unseren vergangenen und nun auch allen anderen Hörerinnen und Hörern natürlich nicht vorenthalten wollen. Es geht heute um Raub, Diebstahl und irgendwie auch um eigentlich auch um Entführung.
Ja, das oder stimmt, genau, ja. Entführung. Wir lernen heute auch neue Begriffe wie das Artnapping. All das erfahrt ihr jetzt in unserer Folge 35. Und worum es genau geht, erfahren wir von unserer Stimme.
In der Nacht zum 4. Dezember 1967 dringen Unbekannte in das Schloss der Fasanerie Adolfseck ein und entwenden diverse Kunstgegenstände. Doch bei der Flucht kommt es zu einem ungeplanten Zwischenfall. Fast 40 Jahre später kommt es erneut zu einem Diebstahl an gleicher Stelle. Diesmal hat man es jedoch anscheinend auf ein einziges Kunstwerk abgesehen.
Heute geht es also um Diebstahl im Schloss Fasanerie. Für all diejenigen, die die Örtlichkeit nicht kennen, ordnen wir das gerne etwas ein. Bei der Fasanerie handelt es sich um ein Schloss, das 1730 als Sommersitz für den Fuldaer Fürstabt Adolf von Dalberg gebaut wurde. Das ist ein toller Gebäudekomplex mit einem wunderschönen Garten, in dem man hervorragend flanieren und spazieren gehen kann. Ich hatte es in den Live-Shows ja auch schon gesagt, dass es auch ein sehr beliebtes Motiv für Hochzeitsfotos ist.
Ja, aber das klingt immer noch ein bisschen despektierlich.
Nein, also jeder wie er mag. Ich habe immer noch nichts dagegen, aber da ist es mir so gleich in die Gedanken gekommen. Aber erzähl du uns doch ein wenig mehr zur Geschichte dieses Schlosses.
Gerne. Also das Schloss wird nicht umsonst oft als Hessens schönstes Barockschloss betitelt. Es liegt nur wenige Kilometer entfernt von Fulda in Eichenzell. Die einen nennen es Schloss Adolfseck, so wie ich zum Beispiel. Die anderen sagen Schloss Fasanerie. Und dort befindet auch jedes Jahr das fürstliche Gartenfest statt, das bis zu 25.000 Gäste anzieht. Oder auch vor kurzem das Landkreisfest, wo wir ja auch vertreten waren.
Stimmt, hatten wir auch eine kleine Live-Show, was übrigens traumhaft schön war. Ja. Und wir auch diesen Fall so ein bisschen erzählt haben, mit Blick sogar auf das Zimmer, wo damals eingebrochen
wurde. Auf den Tatort.
Auf den Tatort, ja. Wer also noch nicht da war oder einen Ausflug nach Fulda und in die Rhön plant, der sollte auch hier mal stoppen und vorbeischauen. Ja, und wer heiraten will, meinetwegen eben auch. Also da habe ich immer noch nichts dagegen. Wir hängen auf jeden Fall bei unseren Social-Media-Kanälen wieder ein paar Fotos an, damit ihr euch auch das selbst ansehen könnt. Es gibt aber neben dem tollen Schlosspark auch ein Museum im Schloss. Man kann hier Konzerte verfolgen oder eine der Führungen begleiten und bekommt dann die zahlreichen Kunstwerke präsentiert, die sich in dem Gebäude befinden.
Ja, zu dem Gebäude selbst vielleicht noch zwei, drei Worte. Es gibt zwei langgestreckte Flügel an den Seiten, die die Flanken für den sogenannten Ehrenhof bilden. Es gibt dann noch vorgelagerte Wachhäuser und Kavalierhäuser, wie man das nennt. Das Ganze wirkt ja wie ein hochherrschaftlicher Bau aus einem Film.
Die Fasanerie hat auch eine bewegte Geschichte hinter sich. Es war ja nicht immer nur Glanz und Gloria. Es diente in früheren Zeiten auch schon mal als Lazarett und wurde in dieser Zeit auch geplündert zum Beispiel. Allerdings wurde es immer wieder hergestellt. Den Kurfürsten von Hessen lag das Schloss anscheinend immer sehr am Herzen.
1866 wurde es jedoch durch die Preußen enteignet. Dann verhandelte man 12 Jahre und schließlich wurde das Anwesen zusammen mit dem Fuldaer Stadtschloss dem hessischen Landgraf Friedrich Wilhelm als Privatbesitz überlassen. Dessen Witwe, Landgräfin Anna, hat es dann bis 1918 genutzt. Sie ist übrigens bis heute die einzige Frau, die jemals im Dom beerdigt wurde.
Genau, das hattest du auch gesagt, das wusste ich nicht. Ist ja sonst ein reiner Männerclub, der dort die Füße streckt im Dom. Mal was für die Frauenquote getan zwischendurch, kann man sagen. Sehr löblich. Jedenfalls wurde Adolfseck im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt, aber in den 50er Jahren konnten die ersten Schauräume wieder eröffnet werden.
Und auf diese Zeit kommen wir später nochmal zurück.
Genau. Und seit 1972 ist das Schlossmuseum fertiggestellt und gehört seither zu den bedeutendsten seiner Art in ganz Deutschland. Das mal zum geschichtlichen Abriss, damit wir wissen, in was für einem Umfeld wir uns hier denn gerade bewegen.
Genau. Und jetzt machen wir einen Sprung in das Jahr 2006. Es ist Christi Himmelfahrt und gegen 1.30 Uhr brechen die Täter über eine Leiter ins Gebäude ein.
Wir sagen schon automatisch die Täter, weil man davon ausgeht, dass es mehr als eine Person ist. Die Polizei vermutet es zumindest. Sie gibt an, dass es sich um mindestens zwei Täter handeln muss.
Genau, jedenfalls steigen die Täter über den Südflügel in das Barockschloss ein. Sie stellen eine Aluminiumleiter an die Hauswand, klettern zu einem Fenster in fast 6 Meter Höhe und schlagen die Scheibe ein.
Ja, 5 Meter ist diese. Was sind das für eine Leiter?
Ja, das fast 6 Meter sogar. Aber diese Leiter wird noch eine wichtige Rolle spielen. Das ist so eine Spezialleiter.
Okay, dann erstmal weiter.
Steigen in das Kasseler Zimmer, so wird es genannt, ein und steuern direkt auf ein wertvolles Gemälde zu, das dort hängt. Es ist ein Gemälde von Johann Heinrich Tischbein, dem Älteren, und heißt Ansicht von Schloss Weinstein.
Und dieses Bild ist kein Kunstwerk, was man sich mal ebenso unter dem Pullover schieben kann und damit rausspazieren kann. Es hat ziemlich ordentliche Ausmaße. Es ist 1,80 Meter breit und 1,10 Meter hoch. Und man hat es anscheinend vielleicht nur auf dieses Bild abgesehen. Und auch dieses Bild werden wir natürlich bei Social Media posten, damit ihr euch das anschauen könnt.
Also anscheinend hat man es darauf abgesehen. Zumindest wird nichts anderes der sonstigen Kunstwerke mitgenommen.
Ist es denn so wertvoll, dass sich das lohnt?
Naja, schon beträchtlich. Es hat einen Wert von 70.000 Euro, wobei man das natürlich immer schlecht beziffern kann. Für einen Sammler ist es wahrscheinlich noch viel mehr wert.
Hm. Und die Täter steigen also direkt in den Raum, in dem das Gemälde hängt, Kasslerzimmer.
Genau.
Okay, das heißt, sie mussten vorher schon dort gewesen sein, um zu wissen, dass sich das Bild auch genau dort befindet. Oder vielleicht haben sie eine Führung gemacht oder
das, irgendwas. Ja, oder jemand hat es ihnen gesagt, dass es sich dort befindet. Jedenfalls lösen sie beim Einbruch schon bereits die Alarmanlage aus.
Okay, das wollte ich nämlich fragen. Bei so vielen Kunstgegenständen muss es ja eine Alarmanlage geben. Zumindest sind in den Museen die Gemälde doch eigentlich fast immer alarmgesichert.
Genau, also beim Einsteigen wurde wohl noch kein Alarm ausgelöst, aber beim Abhängen des Gemäldes nun schon. Vielleicht kann unser Experte später noch was dazu sagen.
Ja, genau.
Jedenfalls geraten die Täter jetzt in Panik. Sie werden hektisch und reißen mit Gewalt an den Bilderrahmen, der dadurch zerbricht. Sie nehmen das Gemälde aus dem Spannrahmen und machen sich umgehend damit aus dem Staub.
Gut, wir wissen, das Schloss Adolfseck liegt etwas außerhalb. Die Polizei braucht also ein wenig, bis sie vor Ort ist.
Das stimmt. Allerdings ist zufällig eine Funkstreife in der Nähe, die nur ein paar Minuten nach dem Auslösen des Alarms vor Ort ist. Außerdem wohnen die Mitarbeiter und ja, sogar der Direktor selbst direkt im Schloss. Die fahren natürlich auch sofort aus dem Schlaf und schauen nach, was passiert ist. Könnte auch sein, dass es sich bei dem Alarm um einen Fehlalarm handelt. Das kommt schon ab und zu mal vor. Also geht der Museumsdirektor zusammen mit zwei Mitarbeitern, einem Mann und einer Frau, zum Gebäude, wo der Alarm ausgelöst wurde. Und hier kannst du jetzt eine kleine Geschichte erzählen, denn du warst vor Ort und hast dort mit den Mitarbeitern gesprochen.
Ja, ich habe nicht nur mit Mitarbeitern gesprochen, sondern sogar genau mit der Frau, die du gerade berichtet hast, die in dieser Nacht dort mit dabei war. Und die hat mir erzählt, dass der Museumsdirektor unten vor dem Gebäude auf das Eintreffen der Polizei gewartet hat, um sie im Empfang zu nehmen, während sie mit dem Kollegen nach oben in das Kassler Zimmer eben gegangen ist, um nachzuschauen, ob es tatsächlich ein echter Alarm war oder ein Fehlalarm.
Und wie war es?
Also ja, was war es? Also das Fenster war zerschlagen, die Glassplitter lagen auf dem Boden, ebenso der zerstörte Bilderrahmen des Gemäldes. Also ist klar, es ist tatsächlich ein echter Alarm ausgelöst worden. Mhm. Also ist sie wieder nach unten geeilt, wo mittlerweile die Polizei angekommen war und mit dem Museumsdirektor wartete, ob denn tatsächlich etwas gestohlen wurde. Und jetzt pass auf die Frage der Polizisten, ob denn etwas fehle, sagte die Frau dann ganz aufgelöst, ja, also es ist ganz furchtbar. Ein Tischbein fehlt.
und die Polizisten?
Nee, die haben sich halt auch erstmal angeschaut und dann dachten, nee, was soll das denn? Ein fehlendes Tischbein ist ja kein Fall für die Polizei. Aber dann hat der Museumsdirektor erklärt, dass es sich nicht um ein Tischbein, sondern einen Tischbein handelt, also den Maler-Tischbein. Das fand ich
sehr lustig. Das ist eine Story. Aber die Täter sind weg.
Ja, und mit ihnen auch dieses Tischbeingemälde. Aber man sucht nach einem bestimmten Fahrzeug nun, denn man hat ja so ein bisschen was doch ermitteln können.
Genau, ja. Man sucht nach einem älteren dunkelblauen Astra-Kombi, der neben der Allee, ja, die zum Schloss führt, in einem Seitenweg vor dem Hauptportal abgestellt war. Von dort fährt dieses Fahrzeug dann gegen 1.40 Uhr mit hoher Geschwindigkeit die Allee der Fasaneriestraße in Richtung Bronzel. Dann fahren die Täter in Höhe der Baumschule Degenkolb da nach links in Richtung Eichenzell. Und dann ja, verliert sich ihre Spur.
Um 1.30 Uhr sind sie eingestiegen, lösen den Alarm aus und um 1.40 Uhr sitzen sie wieder im Auto und rasen über die Allee davon. Mhm. Also hatten sie ein Zeitfenster von nicht mal 10 Minuten oder so. Ne? Aber gut, um Gemälde von der Wand zu reißen, genügt das ja auch. Dann noch die Leiter wieder runter und ab ins Auto und weg.
Die Leiter, genau, das ist ein gutes Stichwort. Mhm. Die ist nämlich interessant. Du fragtest ja gerade schon, was das für eine Leiter war. Also wenn man damit 6 Meter hochsteigen kann.
Ja, und jeder, der im Schwimmbad schon mal auf dem Fünfer stand, weiß, wie hoch das ist. Und das noch auf einer schmalen Aluleiter, das und ist schon eine ordentliche
Meter Höhe. Drauf, ja. Die Leiter bleibt nämlich zurück und es sind wohl keine Fingerabspuren drauf, soweit die Täter wohl mitgedacht haben. Mhm. Aber die Leiter an sich ist auch sehr markant. Es ist eine Schiebestehleiter der Marke Günzburg Steigetechnik und die Leiter ist selbst im zusammengeschobenen Zustand noch 4 Meter lang. Hm. Vielleicht sind die Täter damit aufgefallen, als sie damit zum Tatort gefahren sind. Die Leiter passt ja nicht ohne weiteres in das Auto.
Absolut, ja. Und finden Sie was heraus?
Nicht so viel, wie Sie hoffen. Man kann lediglich ermitteln, dass die Leiter bei einem Einbruch in Erlensee im Main-Kinzig-Kreis gestohlen wurde. Auch der Museumsdirektor äußert sich zu dem Diebstahl. Der Diebstahl des Tischbeingemäldes mit dem Titel Ansicht von Schloss Weißenstein sei ein schmerzlicher Verlust. Dies liege nicht so sehr am materiellen Wert, sondern an seiner Bedeutung als Unikat, an der kunsthistorischen Bedeutung als Darstellung des Vorgängerbaues des heutigen Schloss Wilhelmshöhe in Kassel. Nach Ansicht des Museumsdirektors ist das Bild auf dem Markt nicht zu verkaufen, weil es ja sehr bekannt sei. Jeder Kunstliebhaber, sagt er, und Sammler weiß, wo dieses Gemälde gehangen hat.
Hm. Gibt es denn eine Belohnung wenigstens?
Ja, auch die gibt es. Man setzt eine Belohnung von 5.000 Euro aus, aber auch das bringt nicht den entscheidenden Durchbruch. Die weiteren Ermittlungen verlaufen leider ins Leere.
Ja, und das ist eine bittere Erkenntnis, die dem Museum nicht neu ist, denn es gab schon einmal einen Einbruch vor Ort, der bis heute ungeklärt blieb.
Du hast da noch einen alten Fall aus dem Jahr 1967
gefunden. Ja, und den würde ich gerne als eine Art Zwischenteil einfügen, denn das ist auch eine ganz irre Geschichte. Wir kommen auch gleich wieder auf unseren aktuellen Fall zurück, versprochen.
Ja.
Dann pass auf, wir sind, wie du schon gesagt hast, jetzt im Jahr 1967, genauer gesagt in der Nacht zum 4. Dezember 1967. Da parkt ein Unbekannter seinen Wagen ebenfalls auf dem Gelände vor dem Schloss auf einer Wiese. Er hat aber keine Leiter, sondern klettert an der Dachrinne und dem Blitzableiter hinauf in den ersten Stock. Und auch er steigt über ein Fenster ein.
Aber auch er löst hier am Fenster keinen Alarm
auf. Nee, weil eine Alarmanlage gab es damals noch gar nicht. Ne? Jedenfalls geht er über den sogenannten Pantoffelgang nach links, den Nordflügel entlang. Übrigens vorbei an einem Gemälde von Tischbein dem Älteren, den haben wir ja gerade schon kennengelernt. Und geht weiter ins Landgrafenzimmer.
Er scheint sich also da auch gut auszukennen.
Ja, ist davon auszugehen, dass er, wie bei dem anderen Fall auch, tagsüber schon mal vor Ort war, um sich die Örtlichkeiten genauer anzuschauen.
Und was nimmt er mit?
Warte, die habe ich hier, den muss ich mal vorlesen. Also er klaut einen dreiarmigen Goldbronzeleuchter, wobei er das Pendant dazu stehen lässt und erst das komplette Set das Ganze wertvoll macht. Er ist also kein Kunstkenner wahrscheinlich. Dann nimmt er im China-Salon ein Teeservice mit, außerdem Kerzenleuchter und Wanduhr aus dem benachbarten Silhouettenzimmer.
Kerzenleuchter und Teeservice, das klingt eher nach einem Einkauf bei Ikea.
Ja, genau. Klaust du noch oder wohnst du schon?
So, ne? So
kann man das nennen. Aber was mich dann verwundert, er nimmt auch eine Kommode aus dem 18. Jahrhundert mit. Die ist zunächst aber zu schwer. Dann nimmt er aber die Marmorplatte runter und dann geht's.
Okay, das ist ja verrückt.
Ja. Also er lässt sich richtig Zeit. Er geht mehrfach durch das Gebäude und nimmt fast aus jedem Zimmer des Nordflügels irgendwas mit und schleppt es dann zu seinem Auto.
Wahnsinn.
Ja. Aber jetzt wird es erst richtig crazy, denn als er losfahren will, fährt er sein Auto fest. Er hat ja auf der Wiese geparkt, es ist Dezember und mittlerweile ist sein Auto natürlich durch das ganze Diebesgut auch noch schwerer geworden. Das heißt, er gräbt sich richtig ein, er kommt nicht mehr weg.
Nicht dein Ernst?
Ja, doch. Okay. Er versucht erst noch, sich selbst zu helfen und reißt so ein paar Bretter, die als Frostschutz die Treppenfiguren vom Schloss schützen, unter die Räder zu schieben, aber es gelingt ihm nicht, sein Auto zu befreien. Und er muss ja, das dürfen wir nicht vergessen, muss ja leise sein, denn auch damals wohnte schon der Schlossverwalter vor Ort mit im Schloss.
Und jetzt packt er wieder sein Diebesgut aus dem Auto aus?
Nee, pass ab, es ist ja die Nacht zum 4. Dezember, am nächsten Tag ist also Montag und da tritt ein junger Musiker aus Fulda sein Engagement in Würzburg an. Also feiert er mit seiner Freundin in Fulda in einer Kneipe den letzten gemeinsamen Abend. Sie tanzen ein wenig, stoßen an und irgendwann kommen sie auf die Idee, doch noch im Schlosspark der Fasanerie in Adolfseck ein wenig spazieren zu gehen.
Spazieren zu gehen, so nannte man das damals.
Ja, das habe ich mir auch gedacht, aber wurscht, egal was sie genau dort vorhaben, jedenfalls wollen sie dort oben im Dezember romantisch spazieren gehen und fahren nun also mit dem Auto in der Nacht dort nach Adolfseck.
Ja, und enttarnen den Einbrecher dort vor Ort.
Nein, es ist noch viel besser. Der Einbrecher steht auf der Straße, als sie ankommen, und winkt sie zu sich im Scheinwerferlicht. Auf der Straße stehen, winkt er ihnen zu, dass sie doch halten mögen, und das machen sie dann auch.
Nicht wirklich.
Ja, doch. Okay. Er fragt sie, ob sie ihm vielleicht helfen könnten. Er hätte sich unglücklich festgefahren und am nächsten Tag einen wichtigen Termin in Wiesbaden. Also er muss dringend noch weg. Und aber die helfen ihm auch, das machen sie, sie helfen.
Sie helfen, aber sehen sie nicht die ganzen Sachen im Auto?
Nee, anscheinend nicht. Es ist ja auch mitten in der Nacht, es ist dunkel. Ich weiß nicht, ob das damals zu diesem Zeitpunkt schon ausgeleuchtet war dort oben.
Ja, kann sein, stimmt. Ja.
Jedenfalls bekommen sie das Auto aber auch nicht raus. Also fahren sie ins nächste Dorf und klingeln dort bei den Bauern und fragen, ob sie das Auto vielleicht mit dem Traktor rausziehen können.
Das ist aber ganz schön abgeprüft.
Ja, das kann man wohl sagen. Ja. Ne? Aber kein einziger Bauer, den sie rausklingeln hatte, hat jetzt Lust, mitten in der Nacht ihnen zu helfen. Es ist, wie gesagt, schon sehr spät und die ganzen Leute, die sie rausklingen, zeigen ihnen den Vogel.
Jetzt bin ich aber gespannt. Und was machen sie?
Also jetzt geht's ganz skurril weiter, denn der Dieb fährt mit dem Pärchen zu einer Tankstelle und kauft dort eine Schaufel.
Eine Schaufel.
Ja, damals gab es anscheinend noch Schaufeln an Tankstellen zu kaufen. Heute würde man wohl eher so ein Red Bull kaufen. Verleiht ja Flügel, habe ich gehört. Dann fahren sie wieder zurück zur Fasanerie und versuchen jetzt, das Auto auszubuddeln.
Ich würde eher einen Rhönsprudel wahrscheinlich kaufen. Aber ja, das heißt aber, sie schaffen es jetzt.
Ja, sie bekommen das Auto tatsächlich frei und er kann mit seinem Diebesgut im Wert von damals gut 60.000 Mark tatsächlich abhauen. Ja. Aber nicht, bevor er sich noch anständig bei seinen Helfern bedankt. Er gibt ihnen wenig Geld, was diese erst ablehnen, aber dann besteht er drauf und sagt den folgenden Satz: Jede Hilfe ist ihres Lohnes wert.
Das sagt der Mann, der gerade die Fasanerie ausgeräumt hat.
Ja, das ist Wahnsinn.
Wahnsinn, oder? Ja, auf jeden Fall. Oh Gott. Unglaublich. Da will man nachts einen Spaziergang machen und wird zum Kompliz eines Verbrechers. Also sind die beiden dafür angezeigt worden?
Nein. Die wussten ja nicht, was dort geschehen war. Und es ist ja auch nicht strafbar, jemandem zu helfen, der vermeintlich in Not geraten ist. Mhm. Also sie haben sie jetzt nicht zur Beihilfe schuldig gemacht. Mhm. Der Fall wird später übrigens noch bei Aktenzeichen XY vorgestellt. Da sieht man mal, wie lange es auch diese Sendung schon gibt, oder? Aber vom Täter und den Gegenständen keine Spur.
Ja, liebe HörerInnen, wenn Sie also zu Hause ein chinesisches Teeservice haben, das Sie irgendwo auf dem Trödel erstanden haben, dann könnte das eventuell sehr wertvoll sein. Hast du ein Foto?
Ja, das habe ich. Das lade ich auch bei Facebook und Instagram natürlich wieder hoch. Das also, würde ich sagen, erstmal abschließend zu unserer kleinen Zeitreise in die Vergangenheit von Schloss Fasanerie. Aber jetzt kommen wir wieder zurück zu unserem aktuellen Fall mit dem geraubten Tischbeingemälde, denn auch dort tut sich jetzt was.
Unser aktuelleren Fall, da kommen wir hin, in der Tat. Wir haben jetzt Dezember 2006, also ein gutes halbes Jahr später. Und da meldet sich per Telefon ein Mann bei der Versicherung, die den Schaden des Diebstahls bearbeitet, und der sagt, dass er das Gemälde wieder beschaffen kann.
Er sagt aber nicht, dass er es gestohlen hat, sondern lediglich, dass er es wieder beschaffen
kann. Genau. Er sagt, dass er es gegen eine Zahlung von 7.500 Euro wieder zurück an seinen Platz bringen kann. Und von nun an beginnen die Verhandlungen. Die Versicherung gibt vor, dass sie Interesse an dem Deal hat, bindet aber heimlich die Polizei mit ein.
Das heißt, die Versicherung geht scheinbar auf den Deal ein, will aber nicht eigentlich zahlen, sondern den Dieb festnehmen und das Bild dann zurückbekommen.
Richtig. Also sie verhandeln jetzt also einige Wochen, bis es schließlich am 7. Februar 2007 zur Übergabe kommen soll. Man soll am frühen Vormittag das Geld zum ausgemachten Übergabeort bringen und ja, da schnappt die Falle schließlich zu.
Das heißt, die Polizei begrüßt dann den Täter dort.
Die Polizei und auch ein Vertreter der Hessischen Hausstiftung, die den Besitz von der Fasanerie verwaltet, ist dabei. Also wahrscheinlich, um die Echtheit des Gemäldes zu bestätigen.
Und das Gemälde ist auch wirklich das Gemälde und ist auch wirklich in dem Besitz dieses angeblichen Mannes, der es zurückgeben will. Es könnte ja auch sein, dass er nur die Kohle kassieren wollte, weißt du. Ich habe mal diese Doku über den Diebstahl der Mona Lisa gesehen, wo auf einmal ein ganzes Dutzend Mona Lisas plötzlich irgendwo zum Kauf angeboten wurden. Alles war natürlich Fälschung oder es gab erst gar kein Bild, was da verkauft werden
Das
kann.
Bild wird tatsächlich sichergestellt, das echte Bild. Es weist zwar ein paar Schäden auf, wahrscheinlich verursacht durch den rabiaten Umgang beim Diebstahl, aber ansonsten ist es in einem guten Zustand. Der spektakuläre Kunstraub ist also glimpflich ausgegangen.
Spektakulär ist aber noch etwas, nämlich der Mann, der festgenommen wird.
Ja. Es stellt sich nämlich heraus, dass es sich bei der Identität des Verkäufers um einen, und jetzt hört zu, 58-jährigen Polizeibeamten handelt.
Das ist der unfassbar.
Hatte schon bei den Verhandlungen mit der Versicherung ganz freizügig erklärt, was sein Beruf sei. Als sich das nun als Wahrheit herausstellt, sind natürlich die Ermittler mehr als überrascht.
Aber ist er denn auch der Dieb? Also ist er der Dieb, der in die Fasanerie eingestiegen ist?
Da brechen die Erkenntnisse leider ab. Es scheint aber zumindest so, dass er nicht der Täter ist. Denn dem 58-jährigen hessischen Polizeibeamten wird lediglich Hehlerei und Erpressung vorgeworfen.
Das Problem bei solchen Fällen ist ja auch die laufende Ermittlung. Ne?
Genau.
Um das mal kurz zu erklären, wir bekommen keinerlei Auskunft von der Polizei, schon gar nicht, wenn es sich um ein Verfahren handelt, das noch offen ist. Das heißt, wo noch gegen mögliche Mittäter mitermittelt wird.
Richtig, das ist natürlich für uns schade, aber natürlich auch total nachvollziehbar.
Ja.
Außerdem ist es so, dass Museen sich auch sehr bedeckt halten, was Wiederbeschaffung von Kunstwerken betrifft. Da geht es um viel Internas und die Kunstszene ist da sehr verschlossen.
Aber wir haben jemanden gefragt, der wie kein zweiter mit diesen Fällen zu tun hat. Denn bei unserer dritten Live-Show, du erinnerst dich, hatten wir den Museumsdirektor Dr. Markus Miller zu Gast. Und der hat uns einige interessante Antworten zu den Fällen präsentiert.
Genau, und nicht nur das, er hat auch noch einen kleinen Einblick zum Thema Artnapping gegeben. Einen Begriff, den ich bis dahin gar nicht kannte.
Absolut, das ist auch ein ganz toller, sympathischer Mann, der durchaus auch über eine gute Portion Humor verfügt, finde ich. Der hat auch so ein bisschen Bühnen. Affinität.
Ja.
Ich erinnere mich da an seine durchaus vorhandene Sympathie zum Beispiel für den Kunsträuber, die er geäußert hat.
Ja, auch das hören wir gleich. Wir bitten, die nicht optimale Qualität zu entschuldigen. Ich meine, von den ersten Staffeln seid ihr es gewöhnt, aber ich denke, es ist auch alles gut zu verstehen.
Ja, wir haben es, wie gesagt, bei der Live-Show mit aufgenommen und wollten euch das nicht vorenthalten. Wir haben ihn als erstes aber gefragt, wie es denn jetzt richtig überhaupt heißt. Heißt es Schloss Fasanerie oder doch Schloss Adolfseck? Und auch hierauf wusste er eine Antwort.
Nachgehakt, die Expertenmeinung. Mit freundlicher Unterstützung von HWK. Ihr unabhängiger Versicherungsmakler für individuell zugeschnittene Versicherungslösungen. Das gilt für Privatpersonen und Familien, ebenso wie für Freiberufler, Selbstständige und Unternehmen. HWK, Ihr Versicherungsmakler in Fulda und Schwalmstadt.
Das Schloss hieß im 18. Jahrhundert Fasanerie. Dann wurde es, als es hessisch wurde, im 19. Jahrhundert, da gab es eine zweite Fasanerie in Kassel. Und dann hat man zur Unterscheidung der Kasseler Fasanerie und der Fulda Fasanerie die Fasanerie in Fulda mit dem Ortsnamen oder in den Ortsnamen umbenannt und hat es eben auf Adolfseck geändert, das Schloss, den Schlossnamen. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man es wieder in den ursprünglichen Namen zurückgeführt.
In Adolf wahrscheinlich.
Ja, also, Adolf war da nicht mehr so hoch im Kurs.
Ja. Aber kommen wir mal zu unseren Diebstählen, die hier begangen wurden. Kommen Museen eigene Kunstwerke häufiger angeboten? Ist das üblich? Kennt man das oder ist das wirklich eine Ausnahme?
Ja, das ist eigentlich das Gängige. Also man nennt es Art-Napping. Das ist also im Gegensatz zu Kidnapping, wo man Menschen gegen Lösegeld wieder freigibt, stiehlt man Kunst und gibt sie gegen Lösegeld wieder frei. Also es ist durchaus gängige Praxis. Auch die großen, bekannten Kunstdiebstähle der letzten Jahrzehnte waren Fälle von Art-Napping.
Diesen Begriff Art-Napping haben Sie im Vorgespräch schon mal erzählt, den kannte ich vorher gar nicht. Aber Sie haben gesagt, sogar, dass der Dieb den Tisch bei Ihnen angeboten hat. Sie waren am Telefon, als er angerufen hat.
Ja. Also dieser Herr hat zuerst bei mir angerufen, also im Schloss Fasanerie angerufen. Meine Sekretärin hat den zu mir durchgestellt. Und er sagte, er sei Polizeibeamter und habe im Frankfurter Rotlichtmilieu dieses Bild gesehen. Dann habe ich gesagt, dann rufen Sie doch mal bei Ihren Kollegen in Fulda hier rein, die bearbeiten den Fall. Dann habe ich gesagt, nein, das ist ein bisschen kompliziert, ich mache das nicht dienstlich. Die Kanäle zu dem Bild, das ist ein bisschen inoffiziell. Dann war ich unsicher, was machen wir jetzt? Wir wollten das Bild ja schon wieder haben. Wir hatten aber von der Stiftung her die Summe, die Versicherungssumme bereits kassiert, also das heißt kassiert, wir haben sie bekommen von der Versicherung. Ich habe immer gesagt, das Bild kann man nicht verkaufen. Ja? Also dieses Bild ist zu bekannt, es ist jetzt keine Mona Lisa, aber es ist ein Gemälde von Johann Heinrich Tisch bei dem Älteren, der hat insgesamt in seinem 1123 Landschaftsgemälde gemalt. Das ist eins davon und ein besonders großes, sie hatten das geschildert, also das hätte man nicht verkaufen können. Also deswegen habe ich gesagt, das taucht irgendwann wieder auf. Aber ich habe mich dann eben mit der Versicherung in Verbindung gesetzt. Und die Versicherung hat diese Scheinverhandlungen dann mit diesem Polizeibeamten geführt. Und die Versicherung saß in Köln. Und dann hat man eben ausgemacht, dass es eine Übergabe dieses Bildes gegen die geforderte Lösegeldsumme auf einem Autobahnrastplatz bei Leverkusen geben soll. Man kannte hier die Adresse des Polizisten und als er dann, man wollte ihm sicher gehen, dass er das Bild auch hat. Das machte ja nicht keinen Sinn, jetzt den Täter oder den Dealer oder den Hehler festzunehmen, wenn das Bild nicht da ist. Und so hat man eben einen Wachposten bei seiner Wohnung aufgestellt und als er dann an dem Morgen dieses Übergabetermins aus seiner Garage dieses Bild herausholen wollte, da wurde er verhaftet und das Bild sichergestellt.
Aber nun ist es ja so, dass er nur wegen Hehlerei angezeigt wurde, soweit ich das ermitteln konnte oder nachvollziehen konnte, und nicht wegen des Diebstahls. Das heißt, er ist wahrscheinlich nicht derjenige, der damals bei Ihnen eingebrochen ist, um es zu entwenden, oder?
Das wohl nicht, aber ich glaube, es hat ihn zumindest einen Teil seiner Pension gekostet. Also er war 58, also wirklich Eselei, wie kann man kurz vor seiner Pension als Beamter sich so einen Bock leisten. Also.
Definitiv, ja. Zu dem Bild nochmal ganz kurz, weil das Bild ist ja zurück und es hängt ja tatsächlich in der aktuellen Ausstellung, die auch läuft. Wir haben es uns angeschaut.
Ja, danke. Ja, der Hinweis ist gut. Wir zeigen gerade eine Ausstellung zu Johann Heinrich Tischbein, dem Älteren. Die wird im Badehaus des Schlosses gezeigt und da hängt dieses Bild wieder, wunderbar restauriert. Wenn Sie es sich ganz genau anschauen, also das heißt eben Schloss Weißenstein, Ansicht von Schloss Weißenstein, man kann den Schaden, den es bekommen hat auf dieser Leiter, man kann ihn kaum mehr sehen. Aber es hängt so, dass man es ganz genau anschauen kann und vielleicht entdecken Sie es.
Die Ausstellung läuft noch bis Oktober. Ein bisschen Werbung ist ja erlaubt, also sollten Sie sich auf jeden Fall anschauen.
Nun ist es ja so, man hat diesen Mann festgenommen, er hat wahrscheinlich auch eine Strafe bekommen, aber die eigentlichen Täter, hat man die ermitteln können?
Nein, die hat man auch nicht ermitteln können. Und da muss ich vielleicht nochmal, wenn ich das darf, nochmal kurz einhaken, weil wir gehen nicht davon aus, dass die Täter wirklich diesen Tischbein alleine stehlen wollten, weil so bedeutend, er ist bedeutend und für unser Schloss natürlich sehr bedeutend, aber es ist eben wie gesagt kein Monet und kein Raphael und kein Van Gogh. Ja. Die Reifenspuren haben wohl auch gezeigt, dass die Täter mit zwei Fahrzeugen da waren, dass sie noch einen Lieferwagen dabei hatten und dass sie sich vorgenommen hatten, in größerem Stil bei uns einzusteigen. Ja, sie sind eben über die im Erdgeschoss von Fontanaries die Fenster vergittert und sie haben also diese Leiter in das Obergeschoss gestellt und hatten wahrscheinlich vor, in der Nacht auf den Feiertag da wohl in größerem Stil sich zu bedienen. Sie haben wahrscheinlich beim Auskundschaften nicht gemerkt, dass es überhaupt eine Alarmsicherung gibt. Die wurde eingerichtet nach diesem ersten Diebstahl in den 60er Jahren. Und zwar, Sie haben das Foto gesehen von Justus Henry und waren vielleicht schon mal da. Es gibt dort ganz, ganz, ganz lange Gänge. Und da war ein kluger Mensch, war auf die Idee gekommen und hat gesagt, wir machen eine Lichtschranke über den ganzen Gang, vom einen Ende des Gebäudes bis zum anderen Ende. Und es war dann so, dass man eben als Rundengänger abends, wenn das Schloss zumachte, musste man die ganzen Türen öffnen, damit diese Lichtschranke funktionierte. Und diese Kästchen von der Lichtschranke befanden sich unter Tischen. Und da waren so Kläppchen davor, dass man tagsüber diese Lichtschranke nicht sehen konnte. Und der Rundengänger musste dann immer das Kläppchen von der Lichtschranke nehmen. Und dann konnte man abends eben das Schloss scharf machen. Und dann gab es eben diesen Strahl, so wie eben so, man kennt das aus so Filmen, ne? der ging durch das ganze Schloss. Und da sind die einfach unwissend, als sie oben eingestiegen sind, haben die den Alarm ausgelöst, als sie diesen Lichtstrahl durchquert haben. Und mussten dann eben so den ganzen lauten Alarm. Und dann haben sie wirklich das nächstliegende Bild, das war direkt gegenüber von dem Fenster, wo sie eingestiegen sind, haben sie mitgenommen und sind dann runter.
Okay. Das heißt, diese, ich will nicht sagen mehr, aber diese fast romantische Vorstellung, die man hat, dass irgendjemand einen Raub, einen Diebstahl beauftragt, um dieses eine Kunstwerk zu stehlen, das ist eher selten der Fall und findet so nicht statt, also so wie wir es aus vielen Filmen kennen.
Mhm. Ja, ich glaube, das ist so eine Mär, ja, dass ein reicher Japaner irgendwie dann ein europäisches Museum überfallen lässt, um dann ein Monet, den er liebt, zu klauen und den er sich dann in seinen Keller in Japan hängt und dann geht er einmal die Woche in den Keller und freut sich an ein Bild. Ich glaube, so ist es nicht und so war es auch in den letzten Jahren nicht. Schon bei dem Raub der Mona Lisa war es ja so, dass man gegen einen Finderlohn verlangt hat, damals 1911, um das Bild wieder zurückzugeben.
Artmapping, ja, wir haben es gelernt, Artmapping. Aber ich glaube, der erste Fall, den kann man nicht in den Bereich Artmapping setzen, oder? Sind die Sachen wieder aufgetaucht, die damals
in der Das ist ein Mysterium. Also wir haben diese ganzen Objekte, die dort verloren gegangen sind, haben wir ins Internet eingestellt. Es gibt seit einigen Jahren so einen Art Lost Register. Da kann man also alles, was an Kunstwerken verloren gegangen ist, kann man dort einstellen. Und was dort in dieser Datenbank eingestellt ist, das darf ein Kunsthändler oder ein Auktionator darf das nicht verkaufen. Ne? Also wenn Sie irgendwas angeboten bekommen, gucken Sie, bevor Sie es weiterverkaufen, erstmal in dieses Register, ob es nicht vielleicht eine Hehlerware ist. Mhm. Also, aber wir haben nie ein Stück davon zurückbekommen. Mhm. Und in dem Fall, Sie haben die Objekte hier gesehen, gut, das sind alte Dinge, aber es ist jetzt nichts wirklich von Fundament.
Wie man es leider aus anderen Diebstählen kennt, sagen wir Grünes Gewölbe Dresden und so weiter. Aber da haben Sie auch schon mal sich geäußert gehabt, da gehen Sie eher davon aus, dass diese Kunstwerke auch für alle Zeit verloren sind. In dieser Form zumindest.
Dresden ist natürlich was ganz Hässliches. Und ja, ich muss gestehen, dass ich so eine ganz leichte Sympathie mit Art Nepping, obwohl ich Historiker Museumsverantwortlicher bin, aber wenn man ein Kunstwerk intelligent stiehlt, bringt man keinen Menschen in Gefahr, man verletzt keine Seele, man tötet keinen Menschen, wenn man an Fälle wie Rinsma oder Metzler denkt. Das sind ja fürchterliche Geschichten. Wenn man im Gegenzug irgendwie aus einem Museum ein, wie es in Potsdam schon mal passiert ist, also da wurde Caspar David Friedrich einfach, der einfach miserabel gesichert war, geklaut, na, der ist auch wieder da. Ja. Also so eine gewisse Sympathie für intelligenten Kunstraub kann ich aufbringen. Aber was in Dresden da passiert ist, das ist natürlich schrecklich, weil dabei wurden wirklich Unikate zerstört. Ja? Und als August der Starke dieses grüne Gewölbe eingerichtet hat, da hat er nicht an Panzerglas gedacht und hat nicht damit gerechnet, dass irgendwelche arabischen Clans mit dicken Vorschlaghammern dort auflaufen würden. Und wenn man das jetzt sichern will, dann muss man diese historischen Zustände zerstören. Und wenn man solche Parüren, solche historischen dann zerteilt, um da Diamanten rauszubrechen wegen ihrer Karatwerte, das ist Quatsch, weil im Grunde sind diese verarbeiteten Kunstwerke viel, viel wichtiger, wertvoller im Vergleich zu diesen Diamanten.
Verstehe. Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass es heute geklappt hat. Ich bin total froh, dass Sie uns ein paar Auskünfte geben konnten und auch so ein bisschen Einblick geben konnten, bei hinter den Kulissen zu schauen, wie das so ausschaut. Herzlichen Dank und sehr, ich hoffe, dass keine weiteren Diebstähle mehr dazukommen. Vielen Dank. Dankeschön.
Was das für ein toller Abend war, oder? Ja, wenn ich nochmal jetzt diese Stimme höre und diese Stimmung auch.
Absolut, das war ein phänomenaler Abend mit tollen Gästen. Das war aber an allen drei Abenden.
Absolut,
egal ob Richter Krisch, Professor Schmelz, Daniela Petersen von der Fuldaer Zeitung oder eben der Museumsdirektor Dr. Markus Miller.
Wir können wirklich stolz auf unsere Experten und Expertinnen sein. Und Dr. Miller hat uns ja doch noch auch einige Hinweise gegeben, dass die Gegenstände des Diebstahls in den 60ern eben tatsächlich nie wieder aufgetaucht sind. Und auch, dass bei dem Tischbeinraub wohl sogar zwei Fahrzeuge vor Ort waren und die Diebe wahrscheinlich viel mehr stehlen wollten als nur dieses Tischbeingemälde, aber durch den Alarm gestört wurden.
Genau. Kein Auftragsdiebstahl?
Nein, anscheinend ja kein Auftragsdiebstahl, ne?
Aber er hat uns verraten, wie die Alarmanlage funktioniert.
Ja.
Vielleicht gibt es für uns also bald mal wieder von einem neuen Fall aus Schloss Fasanerie zu berichten.
Ja, fand ich auch erstaunlich, dass er uns davon berichtet hat. Könnte sein, ja.
Sind wir also durch für heute, oder?
Ja, wir haben also unter dem Strich jetzt einen Polizeibeamten, der als Hehler auftreten wollte, ein Gemälde, das zum Glück wieder an seinem angestammten Platz hängt, und einen Kunsträuber, der sich damals mit seinem Auto im nassen Untergrund vor dem Schloss festgefahren hat und sich bei seinen Helfern ordentlich, aber anständig, wie er gut erzogen das eben macht, mit einem Trinkgeld bedankt hat.
Ja, so fassen wir es nochmal zusammen. Das klingt doch nicht so schlecht, oder? Also das war ein Fall unserer Live-Shows und nun auch Fall Nummer 35.
Ja, 35 war das, so ist es.
Wir hoffen, ihr empfehlt uns weiter, schickt uns fleißige Ideen für neue Fälle. Wie gesagt, noch in dieser Staffel bei unserem letzten Fall wird es einen solchen Fall geben, der von euch vorgeschlagen wurde. Bis dahin verabschieden wir uns von euch, euer Team von Mörderischer Heimat, Shaggy Schwarz
und Zeno Diegelmann. Tschüss.